Einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht uns alle schon so ein bisschen grinsen, mich zumindest. Wir haben im Vorgespräch schon den einen oder anderen Lacher gehabt und uns dezente Weisheiten um den Kopf gejagt. Also es war sehr schön. Ich hoffe, ihr bringt die gute Stimmung jetzt hier mit rein. Ich begrüße euch zur mittlerweile 11. Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT, in dem wir auch dieses Mal wieder die wichtigsten Entwicklungen im Bereich SEO besprechen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz kurz bedanken. Es sind extrem coole Fragen wieder reingekommen. Das war das letzte Mal schon extrem cool. Und dieses Mal haben sich zwei, drei Leute ein bisschen tiefer reingedacht. Und das habe ich gerne aufgenommen und freue mich sehr, diese Fragen zu stellen. Bevor wir in die Themen aber einsteigen, kurze Vorstellung, wie ihr es von uns kennt. Ihr hättet vier Personen erwartet. Ich muss die Vanessa Wurster entschuldigen, die gestern leider aufgrund von Krankheit und keiner Stimme absagen musste. Sie hat es mir gesagt, ich habe es kaum verstanden, aber gute Besserung an der Stelle. Da sind dafür drei andere. Als erstes seht ihr die Julia Weißbach, Head of SEO bei Syzygy, die auch Mitglied unseres Expertenrates ist. Ja, das ist die erste Sendung nach unserem Summit, fällt mir gerade ein. Letztes Mal waren wir noch
Richtig.
davor und haben wir darüber diskutiert, wie krass wir im Stress sind und so weiter. Und da kann ich vielleicht hier in der Runde auch mal sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, für fast 300 LinkedIn-Beiträge, also für alle, die da waren und hier zuhören. Phänomenal. Also es kam sehr, sehr gut an und die Dankbarkeit zu spüren, gebe ich mal im Namen meines ganzen Teams hier weiter.
Und ich dachte, du sagst
Zweite
jetzt
Person.
danke, Julia, für dein Engagement im Expertenrat. Gerne, Mario.
Auch das natürlich, auch das. Und Johann für den Vortrag natürlich auch. Ich mache mal weiter. Zweite ist den Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH aus Hamburg. Und last but not least den Markus Hövener, Geschäftsführer der Gesellschaft Hyperflow Fusion. Ihr kennt sie mittlerweile alle, waren regelmäßig hier mit dabei. Und ich freue mich, dass wir in dieser Zusammensetzung zusammenfinden und steigen jetzt ein. Wie die letzten Male, weil sie es bewährt hat, sagt jetzt jeder mal kurz, was für ihn die wichtigste Neuigkeit der letzten 4 Wochen war. Und da Johannes nicht da ist, der das letzte Mal, vorletztes Mal, glaube ich, 4 oder 5 Punkte direkt weggegriffen hat, haben wir heute, wem geben wir Vorrecht? Julia, du bist Ladies first.
Cool. Also ich habe mir 5 Trends vorbereitet, ein kleiner Scherz. Johannes hat das damals echt auflaufen lassen. Ja, ich habe echt, boah, nehme ich jetzt das, nee, ich lass das blöde Spam-Update für euch. Ich will den GIST-Algorithmus, weil ich das ziemlich cool fand, dass ich, naja, wie sagt man es jetzt am besten? Wir wissen ja, dass uniker Content relevant ist und wir treiben ja diese Kuh auch schon eine Weile durchs Dorf. Treibt man eine Kuh durchs Dorf? Eine Sau? Also wir treiben irgendwas durchs Dorf und das ist Unique Content. Und jetzt haben wir halt durch Google und den GIST-Algorithmus, den Sie vorgestellt haben, nochmal die Bestätigung darin, weil es sich dahingehend ändern wird, um es einfach auszudrücken, dass Google eben nicht mehr Inhalte gleichermaßen ranken wird, die den gleichen Inhalt zeigen, sondern eben Inhalte zeigen wird, die unterschiedliche Content-Pieces zeigen. Das heißt, was wir machen müssen, ist uns noch mehr darauf spezialisieren, dass unsere Contents unique sind. Und das verändert die Art, wie wir den Wettbewerb, den Online-Wettbewerb betrachten. Ja, weil es war früher schon oft gang und gäbe, ne? Du guckst die SERP an, wer rankt denn hier auf Position 1 oder eben auch deine AIO-Ergebnisse, whatever, und schaust, was machen die so. Und dann war es oft eine Strategie, dass man sagt, okay, dann muss ich auch die und die Themen spielen, ne? Und muss auch entsprechend mich hier platzieren. Jetzt geht das Ding noch einen ganzen Schritt weiter, was es im Bestfall auch schon gegangen ist, Zwinki-Zwanka. Jetzt geht es eher darum zu sagen, okay, was muss ich anders machen? Ja, denn Fakt ist, was Google sagt, wenn du eben in diesem einfach ausgedrückt Pot der gleichen Inhalte bist, dann wählen sie sich daraus einen aus. Ja, und wenn du Glück hast, bist du der Relevanteste in diesem Feld. Wenn du Pech hast, dann erscheinst du einfach nicht. Ja, und diese Uniqueness jetzt wirklich herzustellen und das, was wir seit Ewigkeiten sagen, auch wirklich mal umzusetzen, sprich Expertenmeinung reinzuholen, Interviews reinzuholen, eigenes Data Storytelling aufzubauen, ja, irgendeine kleine Studie, Statistik mit einzubringen, vielleicht mal eine kontroverse Meinung oder vielleicht ja tatsächlich mal ein Thema so gut recherchieren, dass man das auch ein Stück weit voranbringen kann, wird jetzt essentiell und ich finde es ehrlich gesagt, ziemlich cool, weil ich glaube, dass dem ganzen super Content-Flut-Ding einen Riegel vorschieben wird, zumindest ein erster Schritt dahin, und wir nicht mehr in diese Einheitsbreisuppe rumdümpeln müssen. Deswegen ist das mein Trend des Monats. Damit zurück zu dir, Mario.
Danke, Julia. Lieber Johann, was war dein Trend des Monats?
Ich glaube, das, was mich am meisten genervt hat, ist, dass ChatGPT es jetzt umständlicher gemacht hat, an die Fanout-Queries ranzukommen. Weil das war vorher irgendwie total schön, dass man irgendwie ein bisschen mit dem System hin und her geschrieben hat und dann kommt man irgendwie gucken, ah, guck mal, das ist irgendwie das, was jetzt gerade im Hintergrund ausgeführt wird und worum ich mich möglicherweise, wenn ich da irgendwie besser werden möchte, kümmern könnte, oder es halt bewusst bleiben lasse und man konnte so schön Kunden direkt zeigen, guck mal, die Hälfte ist irgendwie auf Englisch, wollen wir uns mal mit deinen englischen Inhalten auseinandersetzen. Wir wissen, dass da kein Traffic drauf ist, aber scheint nicht so ganz irrelevant zu sein. Und mal so ein bisschen, guck mal, da ist immer irgendwie eine Jahreszahl drin, wir müssen es aktueller machen und so. Und jetzt muss man sich, anstatt das wieder direkt zeigen zu können, irgendwie ein Tool nehmen und das über die API abfragen. Und dann sagt der Kunde wieder, nee, das ist aber nicht das, was wir gerade in dem Chat hatten, weil da wird eine ganz andere Frage gestellt worden sein. Und dann bist du wieder am Rumdiskutieren und rumeiern und machen und tun. Und es war so schön, dass man da einfach direkt sagen konnte, so guck mal hier, das ist das, was im Hintergrund ausgeführt wird. So.
Markus?
Eine kleine Sache, aber was ich schön fand, war, dass es gibt jetzt ja diesen AI Performance Report in den Bing Webmaster Tools und da hat Bing jetzt nochmal dran nachgearbeitet. Also offensichtlich scheint ihnen das sehr wichtig zu sein. Jetzt kann man sagen, okay, ob jetzt Copilot so die wichtigste Datenquelle für mich ist oder nicht, das mag mal dahingestellt sein. Aber ich finde es schön, dass sie daran arbeiten und dass sie damit hoffentlich eben Druck auf Google ausüben, dass wir was Ähnliches vielleicht in der Search Console kriegen für AIOs, für AI Mode. Das würde ich nur darauf hoffen, dass das so passiert.
Spannend. Wir hatten gestern, vorgestern die Meldung eines Spam-Updates bei Google. Julia hat es eben schon angeschnitten und wollte es den anderen beiden überlassen. Mir war relativ klar, dass Johannes nicht aufnimmt. Deswegen dir die Frage zuerst, weil ich dich da am meisten mit nerve wahrscheinlich und du mir schon zweimal gesagt hast, dass die Updates relativ egal sind. Was hat uns dort getroffen, beziehungsweise was erwartest du davon?
Johann oder ich?
Nee, Johann, den nerv ich
Ach
doch
so,
am
ich habe
meisten, oder?
Julia verstanden. Ich dachte, du wolltest eine kompetente Meinung dazu haben. Dann fragst du mich. Das ist ja Quatsch. Also mich in Verbindung mit Spam zu bringen, finde ich jetzt hochgradig schwierig. Ich fange mal so an. Das, was ich spannend fand, war, dass wir in den letzten 5, 6 Wochen, 4, 5 Wochen, 6, 7 vielleicht, wir in der Search Console sehr gut sehen können, wie Google sich insgesamt URLs abgewöhnt hat. Und das fand ich total schön zu sehen, wie irgendwie nicht indexierte URLs, aber nicht indexierte URLs Google irgendwie weggeschmissen hat. Crawl currently not index ist runtergegangen, andere Berichte sind runtergegangen, 404 Seiten hat Google ausgetragen, viele Redirects nicht mehr reported und so weiter und so fort. Und da war schon so, ist das vielleicht eines dieser Core-Updates, von denen Google gesagt hat, dass sie die nicht mehr so transparent machen wollen und irgendwie nicht mehr so viel dazu sagen wollen? Und dann fand ich ganz schön, dass hinterher die Auflösung kam. Übrigens, wir machen jetzt ein Spam-Update und das war dann auch tatsächlich ratzfatz durch. Änderungen, also ich habe nochmal bewusst mir die Mover-Shaker angeguckt bei Sistrix, also die bei den gewinnenden Domains. Sehe ich einige, bei denen ich sagen würde, okay, wenn da ein Spam-Update ist, dann hätten die nicht gewinnen sollen. Und bei den Verlierern sehe ich eine ganze Menge, bei denen ich sage, das hat definitiv nichts mit Spam zu tun. Und das Einzige, was man vielleicht, ist, so ein paar Schnapsmarken sind mir irgendwie aufgefallen als Verlierer, aber diese haben auch nicht abrupt verloren, sondern eher irgendwie ein bisschen kontinuierlich, keine Ahnung, kann man nochmal einsteigen. Aber sofern man so ein bisschen, also sich von den grauen und schwarzen Hüten fernhält und schon länger irgendwie darauf achtet, dass man vernünftige Qualität auf seiner Website macht und eine Website baut, die nicht nur nächsten Monat ranken soll, sondern vielleicht auch noch in einem Jahr Traffic bringen soll, dann hat man damit nichts zu tun. Und ich finde eher tatsächlich sehr, sehr lustig, dass Google letztes Jahr angekündigt hat, dass sie nicht mehr so viele Spam-Updates, nicht mehr so viele Core-Updates ankündigen wollen, sondern nur noch, wenn sie wirklich was zu sagen haben. Und jetzt ein Spam-Update, das mal eben so durchläuft, mit einer Ankündigung versehen. Ich würde sagen, dass das eher ein politisches Signaling ist, als wirklich ein ernsthaftes, da passiert was. Aber ich glaube, ansonsten die Praxisrelevanz davon ist extrem überschaubar.
Also ich finde es spannend, dass du angesprochen hast, dass wir davor schon Bewegungen hatten. Tatsächlich beim letzten Spam-Update haben wir einen abgekriegt. Ja, mich kann man scheinbar doch mit Spam auch irgendwie verbinden, auch wenn ich immer denke, dass beim OMT relativ hochwertige Inhalte bringen. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir da schon berührt werden. Weniger inhaltlicher Natur, eher weil wir in bestimmten Bereichen viele, viele Landingpages gebaut haben, die vielleicht zu nah aneinander sind, wie auch immer. De facto ist es aber so, dass wir schon vor 2 Wochen ungefähr nach langen Abwärtstrends jetzt einen starken Aufwärtstrend hatten, also verhältnismäßig starken. Lange bevor dieses Update jetzt bekannt gegeben wurde, wo ich schon das Gefühl hatte, dass dieser Spam-Bereich, der bei uns scheinbar auch stark verloren hat, schon gewonnen hatte. Also das kam gar nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon die letzten 1-2 Wochen haben wir deutliche Verbesserungen gespürt. Deswegen habe ich mich über die Meldung ein bisschen gewundert, dass die so spät kam und gesagt wurde, jetzt geht's erst los, weil bei uns war ganz klare Anzeichen dafür, dass das vorher schon genau in diesem Bereich losging. Da wollte ich eigentlich auch genau diese Frage mal mitbringen. Google hat das ja angekündigt, du hast das eben alles schon gesagt, dass sie nicht mehr so viel ankündigen wollen. Deswegen habe ich mich umso mehr gewundert, dass es jetzt überhaupt kam. Und nachdem man schon etwas gespürt hat, könnt ihr euch das irgendwie erklären?
Markus, ja, vielleicht? Also,
oder Johann?
Ich gebe gerne an Johann ab, er scheint eine Meinung zu haben.
Ja, ich glaube, dass es einfach zwei gleichzeitige Dinge sind. Also, dass es ein Core-Update gab, das nicht angekündigt war, aber ein bisschen größer ist, und ein Spam-Update, das angekündigt war, aber gar nicht so groß war, und sich die Dinge überlagern. Ich finde nochmal einen Punkt ganz wichtig. Spam heißt nicht, dass man zu viele Inhalte hat, die vielleicht nah beieinander sind, oder dass du irgendwie 50% deiner Artikel mit KI geschrieben hast oder sowas. Das ist nicht das, was Google als Spam qualifiziert und mit einem Spam-Update tackeln will, sondern beim Spam-Update geht es darum, dass Leute Domains aufkaufen, die irgendwie mal so lieben Content hatten und da dann Casino-Werbung draufballern und Pornseiten draufpacken oder irgendwelche schmutzigen Link-Building-Geschichten skaliert machen oder irgendwelche Seiten hacken und dann auf der Basis irgendwelche Geschichten versuchen zu vermitteln, wo man dann, wenn wir jetzt gerade wollten, kleines Fischrestaurant in Lauenburg hier bei uns um die Ecke raussuchen für so einen Ausflug, und dann gehst du auf die Website und dann kommt da irgendwie, dein Mac wurde gehackt als Werbung, und dann guckst du dir das an und es ist ja okay. Also es ist nicht der Mac, der gehackt wurde, sondern die Website. Das ist das, was sie tackeln wollen mit den Spam-Updates. Und warum es beim OMT nochmal hochgeht, ich weiß ja nicht. Ne? Google hat ja lange gesagt, dass User-Signals keinen Impact haben auf das Ranking, und wir SEOs wissen es ja besser und wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ganz vielleicht hat ja der Ranking-Gewinn oder das verbesserte Traffic-Niveau bei euch über die organische Suche auch was damit zu tun, dass ihr so eine kleine Veranstaltung hattet, wo ganz viele Leute die ganze Zeit bei euch auf der Seite waren und sich irgendwie eine Agenda angeguckt haben und dies angeguckt haben und jenes angeguckt haben, nach eurer Marke gesucht haben und so weiter. Und ich würde jetzt erstmal, wenn Google sagt, okay, wir gucken uns die letzten 13 Monate Traffic an für NAF Boost und solche Signale, aber die kürzere Vergangenheit ist stärker gewichtet, würde ich erstmal annehmen, dass es da unter Umständen mittelbaren Effekt gibt. Und vielleicht ist es ein guter SEO-Hack, ein Event für 2500 Leute zu machen.
Bin ich voll bei dir. Ich finde aber auch Gegenbeispiele dafür. Es gab ein Jahr, wo die OMR eher verloren hatte. Auch wir haben eigentlich immer an Events positiven Sichtbarkeitsverlauf und dementsprechend auch Traffic-Verlauf gespürt, bis auf einmal. Und da war mir auch ein super Event, aber da ging es komischerweise genau in die andere Richtung. Deswegen, selbst da kann ich kein einheitliches Bild sehen, aber es macht Sinn, 100%. Ich meine, dass die Brand stärker geworden ist durch das Event. Gestern habe ich gelesen, dass LinkedIn das meistzitierteste Portal bei ChatGPT wäre. Keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Quelle erinnern, wie seriös die war, aber wenn ich alleine sehe, wie häufig wir auf LinkedIn die letzten 6 Wochen erwähnt wurden, das war bestimmt überdurchschnittlich gegenüber anderen Playern, die auf unseren Keywords unterwegs sind. Deswegen, ich gehe das mit an der einen oder anderen Stelle. Ich habe halt auch schon Gegenbeispiele gesehen, aber ja. Ich würde in die Fragen einsteigen und Markus, ich habe hier eine Frage bekommen, Also ich habe die versucht, ein bisschen zu sortieren. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Und ich steige jetzt einfach mal wertfrei ein. Sind wir, Markus, sind wir gerade Zeugen einer Suchwelt, in der Reichweite wächst, aber Wertschöpfung bei den Websites sinkt? Die Frage, ist das so? Und was sagst du insgesamt zu der Aussage oder Frage?
Es sind ja verschiedene Sachen hintereinander, ne? Also wächst die Reichweite? Weiß ich nicht. Mag man so sehen, wird sicherlich nicht für jeden so sein, aber die Frage, sinkt die Wertschöpfung bei den Websites? Und ich glaube, das ist so ein bisschen alte SEO-Welt erstmal, also dass man denkt, so früher haben wir viele Klicks gehabt, jetzt haben wir weniger Klicks. Und ich denke, wenn du sagst, Wertschöpfung bedeutet, ich habe einen Klick, ich habe einen Besucher bei mir auf der Website, dann hast du erstmal recht. Ich würde ihm immer, oder was mich gerade so ein bisschen stört an vielen Sichtweisen, ist, dass wir immer diesen Klicks hinterherholen, die jetzt ja einfach weg sind und die sind doch unwiederbringlich weg. Und da müssen wir auch gar nicht auf irgendwas anderes hoffen oder die sind einfach weg. Ich glaube, ich kenne viele Beispiele, wo Leute früher mehr Klicks hatten, aber auch nichts damit gemacht haben. Ne? Also früher hattest du vielleicht ein Glossar und dann haben sich 1.000 Leute auf dein Glossar geklickt und du hattest 1.000 Besucher, aber die haben trotzdem nichts bei dir gekauft, sich nicht für ein Newsletter angemeldet, gar nichts gemacht. Die waren halt auch sofort wieder weg. Und deswegen, natürlich nimmt man dir jetzt was weg von deinem Traffic, das ist völlig klar. Aber machst du deswegen zwangsweise weniger Geld? Also am Ende des Tages machen wir alle unternehmerische Tätigkeiten, um Geld zu verdienen. Und das muss ja nicht zwangsweise so sein. Und deswegen würde ich das per se nicht unterschreiben. Also erstmal, ob Reichweite wächst, das hängt sehr von dir ab. Also ob du gerade auch auf neue Schiffe setzt, ob du jetzt auf einmal einen YouTube-Kanal machst, womit du durchaus Reichweite aufbauen kannst gerade. Sinkt die Wertschöpfung? Direkt ja, indirekt muss es das nicht zwangsweise sein. Meine Meinung.
Ja, ist spannend. Ich habe letztes Mal, da waren nicht alle von euch dabei, das Beispiel gehabt, dass wir ja auch Traffic verloren haben und Klicks und wie auch immer. Aber zum Beispiel im Tool-Bereich kriegen wir so viele Anfragen wie noch nie. Und da haben wir auch mal ein bisschen genauer nachgefragt und da war ganz klar die Aussage, wir werden sehr, sehr häufig in den LLMs dieser Welt genannt, wenn es um Tools geht. Und deswegen haben wir bei euch angefragt, überhaupt von euch erfahren. Das sehen wir im Traffic überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber in den Anfragen, wenn es jetzt um die Wertschöpfung geht, würde ich sagen, im Toolbereich zumindest bei uns, in unserem Toolbereich, sind wir deutlich, ich will nicht von stark reden, aber deutlich gestiegen. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo wir es eher merken, ist, dass wir im Content weniger Webinar-Abrufe haben und sowas. Also sowas merken wir, da wo wir sehr auf den Traffic angewiesen waren, aber wo es auch dann erst über die Webseite die Conversion gibt, aber da, wo uns die Leute vielleicht schon früher sehen und früher entscheiden, ob sie mit uns in Kontakt gehen, da merken wir eher sogar einen Zulauf. Julia, was ist wichtiger? Dass meine Inhalte zitiert werden oder dass meine Marke genannt wird?
Also, wenn man jetzt das Offensichtliche nennen möchte, dann wäre es wichtiger, dass deine Marke genannt wird. Ne? Weil ich glaube, dass allein die Markenautorität, die Wahrnehmung, deine Awareness dadurch natürlich deutlich zunimmt. Während wenn Inhalte von deiner Seite genommen werden, du aber vielleicht gar nicht damit in Beziehung gesetzt wirst, du natürlich wenig davon hast. Wenn sich einfach wieder irgendwas von der Website genommen wird oder von deinen Inhalten in Anführungszeichen geklaut wird, ach, die kann man auch weglassen, die Anführungszeichen, dann hast du halt letztendlich nicht so viel gewonnen. Aber man muss fairerweise sagen, der Weg zur Markennennung, ja, der erfolgt ja oft über das Zitat oder die Zitierung, ja, von Inhalten. Deswegen kann man nicht so pauschal sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Wenn ich jetzt in einer Welt wäre, wo ich wählen müsste, würde ich die Markennennung wählen. Aber grundsätzlich ist es so, dass du deine Seiten so aufbauen musst und deine Inhalte so aufbauen musst, dass du eben von AI anerkannt wirst, ja, als so eine Quelle, die zitierbaren Inhalt hat. Und dann bist du auch dichter dran an der Markennennung, ja, wenn es jetzt von deinem eigenen Owned Content ausgeht.
Johann, ist der eigentliche Gegner für viele Content-Seiten heute nicht mehr die direkte Konkurrenz, sondern Google selbst?
Boah, mit der Frage habe ich ein Problem. gar nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie sehr verkürzt ist. Ich glaube, der eigentliche Gegner ist nicht Google oder dein Wettbewerber, sondern die Frage, was du selber als Qualität definierst und ob du ein Match mit deiner Audience hast und die begeistern kannst. Und wenn du in der Vergangenheit, haben wir uns alle sehr darauf ausgeruht, dass es ziemlich billigen Traffic von Google gab und man irgendwie sehr einfach, Markus hat es gerade angesprochen, wenn du zu einer SEO-Beratung oder jemanden gefragt hast, kannst du mir beim SEO helfen? Und du hast irgendwie einen Shop gehabt, dann war in 50% der Fälle, ja, du kannst den Shop optimieren, ist alles anstrengend, musst du mit der Technik reden und hast du keine Ressourcen in der Technik oder so. Aber wir können ganz einfach ein Glossar oder so ein Blog oder ein Magazin oder wie auch immer man das nennt, daneben packen und darüber organisieren wir ganz viel Traffic. Und das funktioniert ja auch oder hat funktioniert. Und jetzt funktioniert es halt nicht mehr und der Kollateralschaden dabei ist, dass es halt auch für viele Content-Formate oder contentlastige Seiten nicht funktioniert. Und bei ganz vielen muss ich sagen, finde ich gar nicht schlimm. Also der Content, der da jetzt nicht mehr rankt und kein Traffic mehr gewinnt, war jetzt auch überschaubar gut. Also da ist doch viel dabei, was gerankt hat, weil es wenig Konkurrenz dazu gab von Wettbewerbern, die es halt besser gemacht haben. Und deswegen war es gerade gut genug und ist geflogen. Aber wenn ich habe gleich einen Call mit einem B2B-Unternehmen und ich habe mir den Text angeguckt oder den Content angeguckt. Das ist Wall of Text, schön der Button drauf, lass dir den Content zusammenfassen. Wo ich sage, ja, wenn der Content zu lang ist und du weißt, dass er Käse ist und zusammengefasst werden muss, warum fasst du den denn nicht selber als Serviceleistung für den Kunden zusammen und stößt den Kunden auch noch darauf, dass der zusammengefasst werden sollte und miserabel editiert ist? Und dann liest man den Content und friest sich dadurch und wird man mal geduzt und mal gesiezt im selben Stück Content. Und da können wir doch nicht erwarten, dass wir dafür irgendwie Traffic bekommen auf Dauer for free. Also das war einfach die Messlatte bisher extrem niedrig und die hängt jetzt ein Stück höher und das finde ich gar nicht schlimm. So. Trotzdem ist die Aussage im Kern richtig, dass es mehr Konkurrenz um die Inhalte gibt, dass es mehr Konkurrenz um den einzelnen Klick gibt, weil es insgesamt weniger Klicks zu verteilen gibt. Und ich glaube aber, der richtige Gegner ist mit Google falsch benannt, weil die Google-Suche weiterhin darauf angewiesen ist, dass Leute woanders hinklicken, solange Google über Klicks Geld verdient. Punkt 1. Punkt 2. Google verdient Geld damit, Leute auf andere Websites zu schicken und hat gerade angekündigt, dass sie ein bisschen mehr KI auf ihr Display-Network-Zeug gießen wollen, damit das irgendwie besser performt und mehr Geld bringt, weil sie gemerkt haben, dass da in den letzten 2 Jahren weniger Umsatz ist, klar, weil auf den Publisher-Seiten häufig weniger Traffic war, beziehungsweise viel Traffic über Discover, der dann häufig nicht so klickstark ist und dann ist es auch nicht gut für das Google Ad Network. Das heißt, die arbeiten daran, die Umsätze wieder hochzudrehen und haben was davon, wenn sie Traffic nach draußen weggeben. Wer nichts davon hat, ist Microsoft Copilot, ist ChatGPT, ist Google Gemini. Die haben alle keinen Incentive, Nutzer irgendwie von ihrer Plattform runterzuschicken. Und ich glaube, da ist viel mehr der Gegner als jetzt zwangsweise Google. Google ist zum aktuellen Zeitpunkt weiter darauf angewiesen, den Nutzer von der Plattform runterzuschicken. Und also mindestens dieses Jahr und wahrscheinlich nächstes Jahr wird das auch noch so bleiben. Ob das für alle Ewigkeiten so bleiben wird, weiß ich nicht. Für billigen Content, das wird halt dünn jetzt.
Julia, du möchtest auch was dazu sagen.
Ja, ich stimme zum Teil zu, aber ich bin auch der Meinung, dass Google tatsächlich auch ein ernstzunehmender Konkurrent geworden ist. Ne, gerade so in der Informationsphase ist es nicht so, dass du, wenn du billigen Content hast, dann hast du halt Pech gehabt. Da bin ich total deiner Meinung. Ne? Dann solltest du auch keinen Klick bekommen, dann ist es auch eh alles für die Katz gewesen. Aber was jetzt halt auch passiert ist, dass du eben guten informationalen Content hast und trotzdem keinen Klick mehr generierst. Na, und trotzdem die Leute innerhalb der Suche bleiben oder halt, und das ist ja jetzt auch noch rausgekommen, Google halt auf sich selbst verlinkt, in sehr, sehr vielen Fällen. Na, also meist zitierte Quelle. Und da finde ich schon, muss man drauf reagieren, ja, mit anderen Strategien. Weil ich glaube, dass du, ne, ich rede jetzt rein von der Awareness- und Informationsphase, da jetzt eben schon deutlich spürst, ne, dass das nicht mehr so der Weg ist, der es früher war. Ne, da, wie gesagt, bin ich auch voll deiner Meinung. Aber ich glaube schon, dass Google da als Konkurrent gesehen werden kann. Ne, und ich bin auch bei dir, das Google Display Network, das war ja auch immer so unsere Theorie, ne, dass wir dachten, na komm, das ist ja ihre zweitgrößte Umsatzquelle, da werden sie uns schon nicht die ganzen Klicks rauben. Haben sie doch. Ne, also wir hatten Klickeinbrüche von 60%, das war irgendwie sowas, was Google, glaube ich, wo sie einfach auch noch keine Lösung hatten. Deshalb auch die Umsatzeinbrüche an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass sie uns das komplett abwürgen werden, aber es ist schon spürbar, ne, in gewissen Bereichen. Und deswegen würde ich sagen, ist als Konkurrent ernst zu nehmen, bin aber zum Teil auch Johanns Meinung, bloß in bestimmten Phasen muss man jetzt eben drauf reagieren. Wenn das ein Konkurrent ist, brauche ich eine andere Content-Strategie.
Dann Markus, Folgefrage an dich. Sollen Unternehmen jetzt aktiv versuchen, sich von Google unabhängig zu machen? Frage ist, ob es jetzt erst soweit ist, aber das habe ich jetzt nochmal hinzugefügt. Oder ist das strategisch naiv?
Mann, habe ich gerade ein Déjà-vu. Ist ja komisch. Also immer, wenn wir irgendwie auf den Sack kriegen, sei es durch damals Panda, Pinguin, Helpful Content, was auch immer es alles gab, und irgendwelche Leute haben massiv verloren, dann kommt das immer. Dann kommt immer das Stichwort alternative Suchsysteme. Ist schon ein Reflex. Und deswegen, also das war immer schon eine gute Idee. Also don't put all your eggs in one basket. Das ist einfach Standard. Und da eben zu sagen, okay, soziale Kanäle, Newsletter-Marketing, Podcast, YouTube, okay, YouTube ist jetzt auch Google, aber TikTok gibt ja genug Möglichkeiten, wo du aktiv sein kannst. Das heißt, ja, auf jeden Fall. Aber nochmal, das hatten wir alle schon und viele haben das trotzdem nicht hinbekommen. Was natürlich zum einen daran liegt, dass manchmal die Motivation fehlt, weil man einfach immer noch, ich sag mal, günstigen Traffic kriegt über Google und sich da auch je nach Sichtweise nicht zu dolle anstrengen muss. Man muss aber auch sagen, das ist immer eine nette Idee. Das funktioniert nicht in allen Branchen. Also B2B, wenn du sehr absurde Produkte hast, lohnt sich nicht dafür, einen Podcast zu machen, weil vielleicht nur 100 Unternehmen auf dem Planeten das kaufen. Ich hatte letztens so einen Fall, die kannten sogar alle ihre Zielkunden per Adresseintrag auswendig. Sowas hast du. Oder du hast regulierte Branchen, wo du vielleicht auch nicht alles machen darfst. Also die Idee ist immer gut. Und ich glaube, vielen würde das gut zu Gesicht stehen, wenn sie es denn täten. Ich merke in der Praxis, dass es aber auch für nicht alle Unternehmen leicht ist, weil ihnen einfach oft die Content-Marketing-Denke fehlt. Und ich hatte letztens auch, das war leider auch B2B, jetzt wollen wir nicht zu sehr auf die B2Bs heute eindreschen, aber hatte ich auch ein Unternehmen, die haben so Regalsysteme verkauft und die haben gesagt, wir verkaufen Regalsysteme. Ich hatte mich nur gewundert, weil die keine Backlinks hatten. Die waren noch nie auf einer Messe, die haben noch nie irgendwie irgendwas nach außen gerichtet gemacht. Das war einfach nicht so ihre Art, wie sie funktionierten. Und solche Unternehmen gibt es da draußen mannigfaltig, die das nicht machen können, weil ihnen einfach, ich sag mal, personaltechnisch fehlt ihnen einfach jemand, der sowas auch machen könnte im Unternehmen. Also von daher ist immer eine super Idee. Funktioniert in vielen Branchen, funktioniert in vielen Unternehmen, aber definitiv nicht für alle.
Johann, wenn 2/3 der Quellen im Grounding gar nicht beeinflussbar sind, lohnt sich Content-Arbeit überhaupt noch im gleichen Umfang wie früher?
Also erstmal glaube ich, dass mehr als 2/3 der Quellen im Grounding beeinflussbar sind. Also, dass du sie nicht direkt beeinflussen kannst, heißt ja nicht, dass sie nicht beeinflussbar sind, sondern es gibt immer irgendwie da einen Weg und solange Quellen im Grounding herangezogen werden, kann man da was machen. Beim Training sieht es halt anders aus. Ne? Das wird relativ schwierig. Aber im Grounding, in das Grounding irgendwie zu beeinflussen, das ist durchaus möglich und gelebtes Hobby von SEOs. Also das machen wir ja täglich. Die Frage ist eher, der zweite Teil, lohnt sich die Content-Arbeit wie früher? Und da sind wir bei dem, was ich eingangs gesagt habe, was Julia gesagt hat und auch was Markus gesagt hat. Es ist gar nicht immer notwendig, dass mein Unternehmen irgendwie über den Content an der Stelle funktioniert. Also wenn bei Markus Beispiel mit dem Regalsystem, möglicherweise braucht der Mensch keinen SEO, um ein vernünftig funktionierendes Unternehmen zu haben, sondern es gibt irgendwie 5, 6, 7 Abnehmer und dann ist das Marketing, das er zu machen hat, Kontakt zu den Käufern zu halten. Und möglicherweise ist auch genau das Thema, sich von Google unabhängig zu machen, gar nicht unbedingt, dass man eine alternative Traffic-Quelle zwangsläufig braucht, sondern vielleicht ist es, oder ein alternatives Suchsystem, sondern vielleicht ist es eher, dass man irgendwie in unterschiedliche, dass man vielleicht auch nochmal die Frage stellt, muss ich denn das überhaupt über Content machen? Und ja, Content ist wichtig und es ist spannend und es ist nie billiger gewesen, als heute Content zu produzieren. Aber alles, was ich billig produzieren kann, kann auch der nächste billig produzieren. Und dann sind wir bei dem, was Julia als News irgendwie eingangs gesagt hat. Der Anspruch, was Neues dem Content hinzuzufügen. So, das ist halt das, wo Wert entsteht. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, und da gebe ich dann dem Fragesteller auch oder Fragestellerin auch recht, ob sich die Content-Arbeit in dem Umfang lohnt oder nicht. Naja, wenn du nichts zu sagen hast, dann nicht. So, du brauchst halt schon eine vernünftige Botschaft und du brauchst eine Audience, die das auch lesen möchte. Und da ist dann tatsächlich auch mein Widerspruch zu dem, was Julia noch irgendwie ergänzt hatte gerade, dass ich kann tollen Content geschrieben haben. Ich kann den besten Content geschrieben haben über Pizzabacken. Aber wenn der User googelt nach, brauche ich Pizzamehl, um Pizza zu backen? Und die Frage lässt sich in Ja oder Nein relativ einfach oder 2, 3 Sätzen zu beantworten, dann braucht der User meinen Guide nicht. Und dann beschwere ich mich, dass die Klicks weg sind, aber eigentlich waren die Leute nur auf der Suche nach dieser Information und ich habe so viel Text. Dann braucht es das nicht mehr, sondern dann ist es eher irgendwie das große Ganze. Und ich glaube, da müssen wir uns nochmal neue Gedanken darüber machen, welcher Content lohnt sich für welches Business, wann perspektivisch noch und in welchem Umfeld. Ich würde das nicht vom Grounding abhängig machen, sondern von der Frage, habe ich genügend Energie und genügend zu erzählen und ist meine Userbase so wissbegierig, dass sich das lohnt? Ich würde jetzt bei vielen Produkten sagen, aber das heißt ja nicht, dass SEO sinnlos ist, sondern dann ist es vielleicht irgendwie das skalierte Erstellen von Content, wo man sich darüber Gedanken machen muss, ist das denn eigentlich noch der richtige Weg?
Julia, möchtest du was ergänzen?
Sehr gern. Alles, was Johann gesagt hat, plus ich würde auch nochmal einen Schritt weitergehen, weil das, was Johann anfangs gesagt hat, ne, dass er nicht glaubt, dass dieses 2/3 nicht beeinflussbar ist, da bin ich komplett einer Meinung mit. Und ich glaube, dahingehend sollte man seine Content-Strategie eben auch anpassen, ne, dass man so ein bisschen noch erweitert von dieser isolierten meine Website-Content-Strategie und hingeht eben auch zu einer PR-Strategie, ne, das vereint, indem man eben guckt, okay, was sind denn diese Quellen, die ich ja scheinbar nicht beeinflussen kann, da draußen, die aber sehr viel zitiert werden, sehr viel genutzt werden von verschiedenen Modellen. Und eben gucke, okay, was für Inhalte, ja, muss ich mich, dann brauche ich vielleicht auch eine Page-Strategie, brauche ich vielleicht mal eine coole Kampagne, muss ich vielleicht doch nochmal irgendeinen grandiosen Content und Themenrelevanz aufbauen, damit mich der und der erkennt, ja, und mich dort eben auch mit erwähnt zu den Top 5, keine Ahnung, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber besten Sonnenschutzmitteln. Und entsprechend würde ich diese On-Site-Content-Strategie nochmal ein kleines bisschen erweitern, ne, auch in die Off-Site-Content-Strategie und auch reingehen in den ganzen Bereich PR und Community, ne, weil damit hast du dann vielleicht durchaus die Möglichkeit, auch diese 2/3 noch mitzukriegen.
Markus, du hast auch was dazu.
Ja, dieses 2/3, das ist ja so eine schöne Zahl, das kommt ja aus einer Analyse, ich glaube, die Ahrefs veröffentlicht hat, wo sie sich einfach 1000 Quellen angeguckt haben und dann geschaut haben, so, was kann ich beeinflussen und was nicht. Und ich will jetzt gar nicht diese Analyse in Zweifel stellen, dass sie zweifelhaft ist, sondern das ist halt wieder eine Zahl, ist eine Durchschnittsbetrachtung, die man da gebildet hat, ob das für deine Branche so ist oder nicht. Oder auch für dein Land mag komplett anders sein. Ich glaube nicht, dass es komplett anders ist, weil diese Unterteilung hast du natürlich einfach. Du kannst nicht alles beeinflussen, aber ich habe immer ein Problem mit diesem, 2/3 kannst du nicht beeinflussen, Punkt. Weil haben wir, glaube ich, oder ich glaube, das erleben wir oft, dass in bestimmten Branchen, Verticals, die Spielregeln auf einmal komplett anders sind.
Spannendes Thema. Ich muss, erstens finde ich es gut, dass wir alle dazu irgendwie noch was zu ergänzen hatten und das scheinbar ja auch ein Thema ist, über das man viel diskutieren kann. Diese Studie, ich kenne sie nicht. Johann hat direkt im Chat geschrieben, er würde sie anzweifeln. Ich werde sie mir mal durchlesen, mal gucken. Kann ja auch jeder andere machen, ja? Also Ahrefs Studie zu dem Thema werdet ihr sicherlich alle finden. Julia, optimieren wir aktuell eigentlich noch für Rankings oder längst für Plattformökosysteme? Ich möchte immer betonen, diese Fragen kommen nicht von mir, sondern aus dem Publikum. Ja?
Plattformökosystem klingt doch nach deinem Wording. Gib's doch zu, Mario.
Deswegen sage ich das.
Also wir optimieren nicht mehr nur für Rankings, ja, sondern wir optimieren für Suchökosysteme, wenn man das so will, und für unterschiedliche Plattformen. Ja, Rankings sind natürlich ein Teil davon. Also es wäre jetzt auch schlichtweg gelogen, wenn man sagen würde, Rankings sind uns total egal, ja, weil bei vielen ist einfach die organische Suche unglaublich wichtig. Wenn ich für TikTok Search optimiere, ist mir wichtig, wo ich da ranke. Ne? Dasselbe gilt für YouTube etc. Aber es ist natürlich jetzt deutlich größer geworden, ne? Und wir sind weg von diesem reinen Ranking-KPI als Sichtbarkeitsindikator, sondern es ist eine Menge noch mit dazugekommen. Und das unterscheidet sich natürlich auch von Plattform zu Plattform. Ne? Das ist schon, da muss man gar nicht so weit gehen, dass man sagt, der Unterschied zwischen Google und TikTok, sondern man kann hingehen und sagen, es gibt einen Unterschied zwischen ChatGPT und Perplexity und AIOs und so weiter. Ja. Und deswegen sage ich, wir optimieren für Plattformökosysteme, wenn man so möchte. Aber die Optimierungen selbst sehen natürlich unterschiedlich aus und Rankings sind Teil davon. Und wie man dann optimiert, ne, auf die unterschiedlichen Systeme, da gibt es mit Sicherheit immer eine Kernstrategie, aber das kann sich schon unterscheiden.
Mhm. Dann stelle ich, Markus, an dich die Folgefrage, genau da reinstechend, was Julia eben noch gesagt hat. Wenn jede Plattform andere Ergebnisse liefert, beziehungsweise vielleicht auch anders angenommen werden muss, brauche ich dann künftig eine eigene SEO-Strategie für jedes dieser Systeme?
Ich komme ja noch aus einer anderen Zeit. Als ich mit SEO angefangen habe, da hatten wir ein sehr breites Feld an Suchmaschinen. Da hatten wir noch, und da hatten wir ein AltaVista, ein Lycos, All the Web, Fireball und die ganzen Konsorten. Und auch damals hast du ja nicht 5 verschiedene Websites aufgebaut oder du hast nicht irgendwie hast 5 verschiedene Seiten oder so gebastelt für irgendwie das gleiche Ding, sondern du musst dich natürlich immer darauf konzentrieren, Maßnahmen zu finden, die im Durchschnitt so bestmöglich für alle funktionieren. Das ist natürlich schwierig, weil gerade der Query Fanout ist natürlich jetzt so ein KI-Hebel und der ist bei allen Systemen unterschiedlich, aber jetzt auch nicht dramatisch unterschiedlich. Und ja, du wirst irgendwie, also ich persönlich würde nicht sagen, dass du eine eigene SEO-Strategie pro System brauchst. Das ist natürlich schon bei so Sachen, wo jetzt, weiß ich, wo du ein Shop bist und du willst da deine Produkte reinprügeln und so, das ist was anderes. Aber wenn es, ich sag mal, um den normalen organischen Kanal geht, wirst du einen Standard finden müssen, weil du kannst nicht dir jetzt auch noch ob Perplexity jetzt irgendwie die dritte Zwischenüberschrift gerne so hätte oder so, das kannst du nicht leisten. Das Ganze hat aber auch eine andere Konsequenz, nämlich du wirst es in der Regel nicht schaffen, bei allen Plattformen auf Nummer 1 zu stehen, weil einfach die funktionieren anders, du hast andere Volatilitäten, vielleicht stehst du auch überall auf Platz 1, nur du siehst es als einziger Mensch auf dem Planeten, nicht weil du es in einer Sekunde abfragst, wo du wieder ein anderes Ergebnis kriegst oder so. Also da überhaupt diese ganze Erfolgsmessung ist schwierig. Also von daher zusammenfassend, du wirst pragmatisch unterwegs sein müssen.
Mhm. Jörn, wie baue ich gezielt Markenassoziationen auf, damit ich überhaupt in AI-Antworten genannt werde?
Erst fragst du mich zu Spam, jetzt irgendwie zu Branding. Kannst du mir irgendwie zu seriösen Themen irgendwie Fragen stellen? Das wäre total großartig.
Macht aber am meisten Spaß, diese Themen.
Ja, genau. Nee, ich würde aus dem technischen SEO kommend das einmal beantworten und dabei den ganzen Kram von, naja, Markenassoziation, vielleicht wäre es gut, eine Marke zu werden. So, den Teil lassen wir mal außen vor. sondern die Frage, was können wir denn technisch tun? Und da gibt's ein paar Sachen, die wir als SEO ganz gut in unserem Handwerkskasten sowieso schon drin haben. Also angefangen von Structured Data, dann das ganze Thema Wikidata, Wikipedia, so die Sachen, da kennen wir uns schon relativ gut aus, und die Sachen im Griff zu haben und zu stärken und so ein bisschen dieses Thema Knowledge Graph und wie werde ich als Marke im Knowledge Graph dargestellt und kennt mich der Knowledge Graph überhaupt als Marke, egal ob jetzt als Personenmarke oder als Firma oder Verein oder was auch immer. Ich denke, damit fängt's an als Basis, weil wenn du den Teil nicht machst, wenn dir egal ist, welche Seite und wie dein Brand geschrieben wird auf Twitter, Instagram, TikTok und hast du nicht gesehen, naja, dann brauchst du dich mit dem Rest irgendwie nicht auseinanderzusetzen, weil du offensichtlich die Kernarbeit von einem einheitlichen Markenauftritt, der auch für Maschinen verständlich ist, noch nicht getan hast. So, ich glaube, damit fängt es erstmal an, diese Assoziationen zu unterstützen, und ansonsten ist Marke eine Sammlung positiver, im Idealfall positiver Vorurteile, die andere Menschen oder die Menschen da draußen über dein Unternehmen oder deine Produkte haben. Und wie kriegst du das hin, dass mehr Menschen positive Vorurteile über deine Produkte haben? Also angefangen mit einem guten Produkt, was auch immer denn gut für deine Kunden ist oder deine Kundin. So, das kann ja mal sein, dass es besonders billig ist. Das kann für andere kann sein, dass es das beste Produkt der Welt ist. Und dann das Ganze aber auch durch die gesamte Kette erlebbar machen. Ich habe vor einem Jahr mal so einen Leatherman hier, ich weiß nicht, wer die kennt, diese Dinger hier, geschenkt bekommen. Fantastisch. Genau. Du hast den gleichen, den Leatherman Wingman, mit dem Unterschied, dass deiner bedruckt ist mit dem Logo der Wingman. Genau. Meiner nicht, denn den habe ich von meiner Frau geschenkt bekommen zur Firmengründung. Und letztes Jahr im Sommer habe ich versucht, mit dem Ding eine Kokosnuss zu öffnen, aus Gründen, und habe es geschafft, dabei die eigentlich unzerstörbare Klinge abzubrechen. Und es gibt eine Garantie von 25 Jahren auf dieses Produkt, und du gehst irgendwie auf die Seite und du guckst dir das an und du sagst, okay, ich muss das Ding jetzt einschicken, und bist irgendwie genervt und auch ein Stück weit traurig, dass das Ding kaputt gegangen ist. Und jetzt ist die erste Frage in diesem Formular, hast du eine persönliche Bindung zu diesem Produkt? Wenn ja, wenn du hier Ja ankreuzt, dann versuchen wir es zu reparieren. Auch schön. Dann versuchen wir es zu reparieren. Aber falls wir es nicht reparieren können, schicken wir dir das unreparierte Originalteil zurück, weil du Emotionen dazu hast. Wenn du die nicht hast, naja, dann reparieren wir es dir und schicken dir einen neuwertigen Ersatz zu, wenn wir es nicht reparieren können. Natürlich können die das reparieren. Das sind einfache Metallteile, da tauscht du eins aus und dann schickst du es wieder zurück. Das ist easy. Aber solche Sachen, das sind einfach Dinge, wo du dein Produkterlebnis und diese Vorurteile halt positiv schürst. Und da geht's im Kern dann drum. Und da ist es weniger, oh, jetzt hier noch eine Off-Page-Geschichte und da noch eine PR-Kampagne und hier, und ich würde so gerne wie Six mit Jung von Matt arbeiten, und dann würden die jeden Tag irgendwie ein lustiges Plakat sich ausdenken über irgendwelche Politiker, die wir da irgendeinen Mist gemacht haben. Und dieses Selbstironische, das trägt sich dann durch die ganze Weltgeschichte. Ja, wäre schön, hast du aber nicht. Du verkaufst, was hatte Markus gerade, Industrieregale. Da funktioniert das nicht ganz so gut. Da brauchst du halt einen anderen Weg, wie deine Leute, die für dich wichtig sind, positive Vorurteile mit deiner Firma haben. Und das fängt an bei einer E-Mail, die mit Guten Morgen anfängt und irgendwie im Ton freundlich ist. Und das hört halt auf bei solchen Sachen wie diesem Website-Formular oder was passiert, wenn du das zurückschickst.
Julia hat uns eben im Moderatoren- oder Referenten-Chat gefragt, wieso wir so einen Leatherman auf dem Tisch haben. Ich fand das super. Der ist bei mir immer offen mit dem Flaschenöffner. Ich oute mich, das weißt du aber, Julia, als Paulaner Speziesüchtig. Und um das überhaupt zu machen. Und manchmal nutze ich das Messer, um Briefe zu öffnen. Und ich habe den, glaube ich, von Florian damals, Johann, seinem Kollegen, geschenkt bekommen. Boah, wie lange ist das her? Das haben wir noch Clubtreffen bei euch gemacht. 7 Jahre? 6 Jahre? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Und seitdem liegt er hier bei mir am Tisch und wird jeden Tag benutzt tatsächlich. Und es war aber eins der Werbegeschenke, die wirklich, wirklich toll sind. Und ja, es steht zweimal Wingman drauf. So, das dazu. Wen frage ich jetzt? Wen kann ich auf den Keks gehen? Julia, wenn LLMs iterativ recherchieren und immer tiefer gehen, also ich muss da mal ganz kurz, bevor ich die Frage zu Ende vorlese, ich bekomme nie gesagt, wer welche Frage gestellt hat. Ich bekomme immer die Fragen aus meinem Team zusammengestellt, da über, gebündelt übergeben. Und heute sind sehr viele Fragen dabei, wo schon eine Annahme getroffen wird, also wo eine Behauptung aufgestellt wird, was mir, ja, kann man so machen. Ich danke demjenigen, weil es so viele sind, das muss eigentlich aus einer Feder kommen, da muss ich jemand wirklich sehr beschäftigt haben. Vielleicht hört derjenige zu, er darf sich bedankt fühlen an der Stelle, weil wir haben sehr viele Fragen, die mit Wenn und einer Behauptung anfangen. Und wir haben wieder so eine Frage. Also, Julia, wenn LLMs iterativ recherchieren, gehen wir mal davon aus, dass das so ist und immer tiefer gehen. Also ja, scheint ja so zu sein, wie auch immer. Reicht klassischer Content überhaupt noch aus oder brauche ich komplett neue Formate? Geht irgendwie so ein bisschen die Fragen rein, die wir vorhin auch schon hatten, aber...
Es hört auch auf, Annahmen zu treffen. Also, ich mag das Wort iterativ nicht. Ich musste das jetzt einfach mal mit der Masse hier teilen. Ich mag es einfach nicht. Es ist eine Asympathie. Aber ich werde trotzdem auf diese Frage antworten. Und zwar, es kommt natürlich darauf an, was du als klassische Content-Formate definierst. Aber wenn ich das jetzt mal mit meinem normalen Bias sehe, würde ich sagen, nein, klassische Content-Formate reichen nicht mehr aus. Man muss, ne, und das, ja gut, wir haben da vorher schon drüber diskutiert, man muss zu neuen Content-Formaten kommen, ne, also man muss zum einen multimodaler werden, das heißt, ne, du musst auch reingehen in den ganzen Video-Bilder-Bereich, GIFs-Bereich, ja, bitte arbeitet mehr mit GIFs, aber macht das nur für mich, nicht für Suchmaschinen. Was unglaublich wichtig ist, ist, dass du mehr in diesen ganzen Experten-Nischenbereich reinkommst. Ne? Das sehen wir auch. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Range-Style-Content. Das heißt, wir sind bewusst weggegangen von riesigen Skyscrapern, haben bewusst Range-Style aufgebaut und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ne? Keine SEO-Textwüsten mehr. Das war auch davor schon ehrlicherweise wovon man hätte absehen sollen. Ne? Ich sehe es halt immer noch sehr häufig, deswegen sei das hier nochmal gesagt, sondern wirklich eine bessere Struktur im Content, eine schneller auslesbare Struktur, leicht verdaubaren Content im Sinne von FAQs, How-Tos, ja, all das, was wir eben Suchmaschinen auch geben können, den neuen Suchmaschinen auch geben können, um auf User-Fragen zu reagieren. Dazu gehört auch der ganze Bereich Personalisierung, das heißt Use Cases, ja, mit integrieren, die relevant sind, ja, die real existieren, nicht was so oft da rumschwirrt. Das sind so Content-Formate, die ich auf jeden Fall mit einbauen würde. Jetzt überlege ich mal. Und dann natürlich auch der ganze Bereich Offsite-Content, ja, wozu eben auch neue Content-Formate zählen, die weggehen von deiner Website, ja, und hingehen zu: Wie baue ich Content auf in Communities? Wie baue ich Content auf zusammen mit PR, um mich in wichtigen Fachmagazinen zu platzieren? Solche Themen. Klassischer Content, wie man es kennt, wenn man es jetzt mit SEO-Textwüsten verbindet, funktioniert nicht mehr.
Markus, wie komme ich realistisch in diese bevorzugten Quellen rein, die im Grounding immer wieder auftauchen? Ich glaube, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, aber wenn die Frage nochmal indiziert kommt.
Also immerhin erstmal eine Frage, die nicht mit der Vorfestlegung beginnt. Das finde ich auch gut. Und ich wollte auch noch kurz zeigen, was ich auf dem Schreibtisch habe. Ich habe nämlich hier so einen geilen Würfel von Inktomi. Ich weiß noch nicht, ob Inktomi noch jemand kennt, aber es war eine der ersten Suchmaschinentechnologiefirmen. Habe ich 2000 in San Francisco bekommen und sieht auch schon ziemlich abgeledert aus. Wie auch immer, wie komme ich realistisch in diese bevorzugten Quellen rein? Also das Problem mit den bevorzugten Quellen sehe ich eher, das ist eine Durchschnittsbetrachtung. Also was sehen wir in 100.000 KI-Ergebnissen? Und da habe ich immer erstmal ein Problem mit, weil es eben eine Durchschnittsbetrachtung ist. Und ich würde immer erstmal auf die eigene Branche gucken. Und es kann ja sein, dass das Reddit einfach für ganz bestimmte Doppelschneckenextruder jetzt einfach nicht der beste Ort ist, um es da zu diskutieren. Ich würde es trotzdem immer als Inspiration nehmen. Ich meine, wenn du halt siehst, Reddit hat grundsätzlich und durchschnittlich gute Chancen, dort erwähnt oder zitiert zu werden, sich zu überlegen, wie komme ich da rein? Ne? Und vielleicht gibt es da ja einfach noch nichts über Doppelschneckenextruder und du hast jetzt die Chance, da was aufzubauen. Analog YouTube, vielleicht hat einfach noch niemand ein Video dazu gemacht. Und also von daher würde ich es eher in der Richtung nutzen. Für mich ist das jetzt auch nicht so eine To-Do-Liste, die ich halt nach Score abarbeiten muss und mal, ich muss Reddit, ich muss YouTube, ich muss das, sondern guck nach, was zu dir passt, wo du unterkommst und nutz das gerne einfach, ja. Und vielleicht noch Wunsch an Mario, das Geilste hier in dieser Viererrunde ist übrigens der interne Chat. Wenn wir das in Zukunft mal offenlegen könnten, wäre das, glaube ich, ein Zugewinn für alle.
Johann, ich habe dich eben abgeschnitten. Ganz kurz, Julia, du wolltest hierzu was sagen, weil Johann wollte, glaube ich, zu dem davor was sagen. Dann würde ich Julia dir es zuerst, weil dir jetzt zum Markus passt, dann springen wir nicht hin und her.
Ich wollte eigentlich nichts sagen, deswegen habe ich nur zwei Schnecken in dem Chat geteilt. Aber
das sieht aus wie so eine Meldung. Okay, dann, das sieht aus wie so ein Gesicht. Nee, okay, ich bin blind. Ich dachte, ich habe gute Augen. Johann, dann du nochmal zu dem Thema davor.
Ja, ich wollte nur den Gedanken ergänzen und das ist vielleicht, passt es sogar auch zu dem, was Markus gesagt hat. Wir brauchen, also bevor wir über neue Content-Formate nachdenken, ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich mal anzugucken, was man denn bisher so an Content auf der Seite hat und ob der überhaupt die Fragen beantwortet, die Menschen sich stellen. Wir haben vorgestern intern uns so eine Fragestellung angeguckt, wie wir bestimmte Prozesse intern automatisieren können, und hatten so einen kleinen Prototypen nochmal gebaut für so einen Shop-Landing-Page oder Produktdetailseiten-Landing-Page-Review-Automaten, wo man da irgendwie ein bisschen reingucken kann und so. Und der hat die KI was ganz Lustiges gemacht. Die hat nämlich die Bewertung mal ausgeklappt und hat dann zusammengefasst, was sind denn irgendwie die Punkte in der Bewertung und hat das mal daneben gelegt, neben das, was wir eigentlich in der Produktbeschreibung stehen haben. Und siehe da, ganz viele Dinge, die in der Bewertung kritisiert wurden, wurden in der Produktbeschreibung gar nicht angesprochen. So, und dann guckst du dir das nochmal näher an und sagst, okay, da sind irgendwelche Fachbegriffe in der Produktbeschreibung, die kein Mensch versteht oder zumindest nicht jemand, der irgendwie vom Fach ist und da in der Tiefe drin ist und das ist jetzt aber bei Endkundenprodukten nicht so häufig der Fall und so. Also vielleicht brauchen wir gar nicht neue Formate, sondern müssen einfach die Formate, die wir machen, einfach mal richtig gut machen, anstatt irgendwie zu sagen, yo, Content ist fertig, publiziert, To-Do ist fertig, danke, nächstes. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr, wir müssen umdenken, aber vielleicht anders, als die meisten denken.
Danke für den Zusatz. Ich habe gerade angefangen, Screenshots von unserem Chat zu nehmen, weil Markus es eingefordert hat. So, wen frage ich jetzt? Wer war als letztes dran? Johann, du darfst nochmal. Wenn Wikipedia, ist das wieder eine Frage, die dir auf den Keks geht? Wir werden sehen. Wenn Wikipedia und wenige starke Quellen immer dominanter werden, haben kleinere Websites überhaupt noch eine Chance?
Ich glaube, da hat Markus schon sehr richtig geantwortet, dass nur weil eine große Website da rankt, das nicht heißt, dass du keine Möglichkeit hast, in dem, was die große Website als Informationen an das LLM-Chat-System liefert, da dabei zu sein. Also wenn es Reddit ist, naja gut, okay, dann kann man sich überlegen, wie man bei Reddit dabei ist. Wenn es Wikipedia ist, dann kann man sich überlegen, ob man bei Wikipedia ausreichend Abdeckungen hat und eine Rolle spielt. Und wenn das irgendwie große Publisher sind, dann hat auch jeder von denen irgendwie verschiedenste Wege, wie man auf der Seite stattfinden kann und entsprechend da sein kann. Also, dass da große Seiten stattfinden, heißt gar nicht, dass der eigene Content und die eigene Perspektive nicht stattfindet. Ich glaube, das ist ein bisschen engstirnig zu sagen, nur weil es meine Seite nicht ist, finde ich nicht statt. Darf man kreativer werden. Trotzdem bin ich auch weiterhin der Sache, kleinere Websites haben definitiv eine Chance. Also man muss sich einfach nur mal Content in diesem Internet nehmen und durchlesen. Also nicht irgendwie nur sagen, oh cool, 500 Worte, guter Artikel, sondern einfach mal wirklich lesen. Und in ganz vielen Stellen fällt einem auf, wie viele Fragen in diesem Content unbeantwortet sind, wie viele Sachen vorausgesetzt werden, die nicht erklärt werden, wo Verlinkungen fehlen zu anderen Inhalten, wo Dinge nicht zu Ende gesagt sind, wo Sachen einfach falsch sind. Und es ist fast egal, welchen Content man sich nimmt. Wenn du dich mit dem Thema ein kleines bisschen auskennst, dann stellst du meistens fest, das ist gar nicht so gut. Und das geht mir leider auch bei vielen Content-Geschichten irgendwie im SEO so, dass man dann denkt, da gibt es aber viele Sachen, die sich jetzt nicht so die nicht so super sind. Und wir hatten das Beispiel mit den Core-Updates. Ich glaube, ihr drei habt es alle mitbekommen mit diesem Core-Update, das nicht stattgefunden hat, wo irgendjemand per KI so eine Core-Update-Nachricht rausgehauen hat. Und dann haben das ganz viele Leute irgendwie wiederholt und gesagt, hier, Core-Update läuft und so weiter. Und ja, vielleicht lief auch eins, aber es war halt kein angekündigtes, bestätigtes Core-Update. Und mindestens dieser Disclaimer gehört dazu. Und solange irgendwie Leute auf dem Niveau publizieren, wird es langfristig immer einen Platz geben, auch für kleine Websites, die halt vernünftige Sachen schreiben.
Danke dafür. Nicht wundern, ich habe gerade den Untertitel mal angemacht. Das ist eine neue Funktion, die ich gerade gesehen habe. Vielleicht ist sie auch gar nicht so neu. Ich wollte mal testen, ob das funktioniert auf die letzten 2-3 Minuten. Ich habe gerade einen Link reingepackt. Fehler von mir. Das war Copy and Paste vom letzten Mal. Das ist die Runde, die wir heute haben. Macht eine 12 dran. Aber mir wurde gerade aus dem Team gesagt, das Formular ist noch nicht das Richtige. Wir benachrichtigen euch, sobald die Anmeldung fürs nächste Mal da ist. Also ich konnte es jetzt gerade nicht wieder rausnehmen, nicht löschen. Dementsprechend vergesst das einfach wieder. Ich kann den Chat wegen dem Kommentar von Markus aber nicht mehr veröffentlichen. Vorhin. Das geht jetzt einfach nicht aus Gründen. So, letzte Frage, Markus. Wir haben noch 2 Minuten Zeit an dich. Wir kommen heute wirklich zeitlich perfekt hin. Ist SEO 2026 noch primär Suchmaschinenoptimierung oder längst Interface, Marken- und Distributionsoptimierung? Ich glaube, das ist eine Zusammenfassung aus all dem, was wir heute schon gesagt haben.
Also ich glaube auch, aber ich finde gerade sowas wie Markenoptimierung, ich weiß nicht, da ist für mich manchmal so das Gefühl dabei, wir faken das wieder irgendwie und wir drehen an irgendeinem Schräubchen, damit wir, eigentlich sind wir keine Marke, aber irgendwie faken wir das jetzt und das ist zumindest nicht die Richtung, in die ich so arbeiten möchte. Deswegen für mich ist SEO immer noch primär Suchmaschinenoptimierung. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, das ist halt Search Experience Optimization und ich finde, das ist alles herrliche Wortlauberei, kann ich relativ wenig mit anfangen. Deswegen würde ich die halbe Minute Zeit, die wir noch haben, gerne zurückwerfen an jemand anderen.
Möchte noch jemand was dazu sagen? Johann, Julia?
Was Markus sagt. Ich bin tatsächlich derselben
Meinung. Ich würde den Kommentar aus dem Chat sonst nochmal kurz öffentlich machen. Ich hatte dazu geschrieben, dass das Geile an den AI-Systemen, die wir jetzt gerade erleben, ja ist, dass das Faken von Brand immer schwerer wird und dass man bestimmte Hacks gibt es zwar und viele Sachen funktionieren kurzfristig noch, aber langfristig ist es immer schwerer, eine Maschine, die das Wissen über die Welt hat, zu beeinflussen. Das wird so teuer werden, dass es billiger wird, wirklich eine Marke zu werden und ein gutes Produkt zu bauen. Und das finde ich für die Menschheit gar keine schlechte Entwicklung.
Das Wort zum Abschluss von Johann. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache promoten und die haue ich euch kurz hier rein. Wir haben heute Morgen offiziell unseren Call for Paper für den September ausgerufen. Ich gucke so ein bisschen durch die Namensliste der Teilnehmer. Ein paar Namen kenne ich. Ein paar Namen von denen haben auch Interesse, ab und zu mal bei uns auf der Bühne zu stehen. Und deswegen auch für die, die vielleicht noch nicht auf der Bühne waren. Unsere Konferenz in Mainz hat schon ganz, ganz viele, wie soll ich sagen, Erst-Speaker, wie auch immer. Also ganz viele Speaker, die heute erfolgreich sind, sagen, dass sie das erste Mal bei uns auf der Bühne in Mainz oder Wiesbaden damals noch standen. Es ist ein Format, wo man sich wirklich mal ausprobieren kann, wenn ihr Lust habt, ein cooles Thema habt, wo ihr auch euch selbst sehr sicher und stark fühlt, nutzt es, bewerbt euch. Wir werden das bis Ende Mai, vielleicht Mitte Juni entscheiden. Am 1.7. geht es dann online. Bis zum 1.7. weiß jeder Bescheid. Der Call for Paper geht bis zum 20. Mai. Also wer Interesse hat, ihr habt ungefähr 2 Monate Zeit, euch ein gutes Thema zu überlegen und das pünktlich einzureichen. Ich weiß jetzt schon, dass 60% der Einreichungen genau am 20. Mai kommen. Aber auch hier vielleicht frühzeitig drum kümmern. Das steigert die Erfolgschancen, vielleicht am Ende auch ausgewählt zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank an euch drei, dass ihr wieder so ausgiebig geplaudert habt und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, positiv gemeint, dass wir hier ganz tolle Diskussionen heute auch hatten. Danke an euch da draußen für die Fragen und ich wünsche mir, dass das auch nächstes Mal wieder so passiert und danke auch für die vielen Rückmeldungen. Ja, wir haben von Anfang an dieses Format auch direkt immer Montag danach im Podcast und wir haben sehr, sehr viele Anmeldungen, aber verhältnismäßig wenige, die live dabei sind. Das ist aber nicht schlimm, weil wir hört es ja auch alle dann noch im Podcast. Und tatsächlich ist es uns insgesamt gesehen eins unserer klickstärksten oder, wie soll ich sagen, meistgesehensten Formate. Deswegen führen wir das auch weiter fort. Wir haben jetzt noch Termine bis Juni. In Kürze werde ich mit den Referenten auch die fürs zweite Halbjahr besprechen. Also wir machen weiter. Johannes hat auch Bock drauf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank an alle Seiten, dass ihr uns so ein gutes Feedback gebt. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.